What Goes On, der elektrifizierende Podcast für Unternehmen mit Katrin Hansl.
Herzlich willkommen bei What Goes On, dem elektrifizierenden Podcast für Unternehmen. Heute widmen wir uns einem Thema, das für Flottenbetreiber, aber vor allem auch für alle Akteurinnen und Akteure der Elektromobilität von großer Bedeutung ist, nämlich den DC-Ladelösungen. Warum ultraschnelles Laden im halböffentlichen, aber auch im öffentlichen Bereich enorm wichtig ist für die Energiewende und wie Keber dazu beiträgt, die Ladeinfrastruktur von morgen benutzerfreundlich und vor allem auch attraktiv zu gestalten, genau dem werden wir uns heute in dieser Episode widmen. Es freut mich, bereits zum zweiten Mal Stefan Richter hier willkommen zu heißen. Er ist der CEO der Keber Energy Automation GmbH. Herzlich willkommen, Stefan.
Danke, willkommen zurück in Linz, willkommen im Keber E-Mobility Store.
Wir haben uns ja letztes Mal im Detail über die AC-Lösungen unterhalten. Heute gehen wir einen Schritt weiter, sprechen über DC-Ladelösungen von heute, aber auch über die Zukunft, wie die offenbar in Zukunft aussehen werden. Ihr seid bei Keber ein echter Vorreiter in Sachen Ladeinfrastruktur. Welche konkreten Anwendungsfälle siehst du persönlich für DC-Ladelösungen einerseits im halböffentlichen Raum, aber auch im öffentlichen Bereich?
Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Use Cases im DC-Segment genauso breit sind wie im AC-Segment, wenn nicht sogar breiter. Vielleicht grundsätzlich von der Technologie her bietet der DC den großen Vorteil gegenüber AC, dass da die Ladung ja direkt in die Batterie geht. DC steht ja für Gleichstrom, ja, hat damit den Vorteil, die Batterie ist auch auf Gleichstrom aufgebaut des Fahrzeugs und ich kann damit quasi jegliche Umwege vermeiden und direkt in die Batterie hineinladen und hat da die Möglichkeit, dass man dann nicht den Onboard-Charger im AC-Segment nutzen muss des Fahrzeugs, sondern direkt hineingeht. Von den Use Cases her wieder ganz, ganz breit. Ja. Du hast das öffentliche Laden angesprochen, wir alle kennen es aus der Vergangenheit sozusagen. Das Laden auf der Autobahn, ja, sehr, sehr schnelles Laden, da geht es um Minuten. Du erinnerst dich an den Claim, den wir das letzte Mal hatten, laden muss wie tanken werden oder sogar noch schneller vielleicht. Ja. Also da wirklich ganz, ganz schnell von A nach B. DC-Laden heißt aber auch in der Flotte beispielsweise, da auch einen schnelleren Use Case abbilden zu können. Ja, für die, die im Außendienst tätig sind, die nur kurz im Büro sind, ein, zwei Stunden schnell aufladen möchten und dann weiterfahren möchten. Und dann geht das Ganze dann natürlich in das Thema Destination Charging hinein, wenn es darum geht, dass man irgendwo eine mittlere Aufenthaltsdauer hat. Stell dir vor, du gehst in ein Restaurant, Abendessen für zwei Stunden. Da kriegst du mit einem DC-Charger mit 40 kW beispielsweise dein Auto wunderbar voll. Und DC kann sich natürlich zukünftig perspektivisch auch in das Heimsegment weiterentwickeln, weil da natürlich gerade in PV-Anbindungen, auch beim Thema bidirektionalen Laden, die DC-Ladetechnologie einfach noch mehr Möglichkeiten bietet als beispielsweise AC-Laden.
Ich höre schon ganz gut durch, DC ist nicht gleich DC. Welche Systemlösungen bietet ihr da bei Keber an? Also es gibt die Wallboxen, es gibt aber auch Charging Stations mit externer Power Unit, es gibt aber auch autonome Ladepunkte mit einer integrierten Unit. Was ist da genau der Unterschied?
Ich glaube, das Wichtige für einen Nutzer tatsächlich ist, bis auf den Stecker ist kein großer Unterschied. Ja, also man lädt halt schneller damit, das definitiv. Man sollte immer einen Blick drauf werfen, was ist die Ladeleistung, wie viel kann ich erwarten. Da reden wir halt im DC-Segment von 20 oder 40 kW bis hin zu Megawatt-Charging, ja, wo wirklich Trucks mit einem Megawatt geladen werden. Also da ist die Palette schon sehr, sehr breit. Und für den Kunden ist es halt einfach ein anderer Stecker, den man da verwendet und hoffentlich dann kein anderes oder schlechteres Nutzererlebnis, sondern ganz im Gegenteil eine gute Experience. Ansonsten ist halt dann da die Unterscheidung, dass man dann halt genau den Fall trifft, den man braucht, ja, und die Ladegeschwindigkeit erwischt, die halt für das jeweilige Fahrzeug, für den jeweiligen Use Case, für die jeweilige Verweildauer dann auch die richtige ist.
Also natürlich, es muss zur jeweiligen Flotte oder auch zum individuellen Fahrzeug passen. Wenn wir jetzt da über die Skalierbarkeit, über die Installation, die Wartung, aber vor allem auch über die langfristige Wirtschaftlichkeit sprechen, inwiefern unterscheiden sich da die unterschiedlichen Systemlösungen?
Ich glaube, der zentrale Punkt ist da definitiv der Netzanschluss an erster Stelle. Da braucht es sicher Unterstützung von Experten. Wir haben bei der AC-Wallbox da nicht so eine große Schwelle. Die kann ich relativ schnell installieren, auch skalieren mit Lastmanagement. Im DC-Segment ist ist natürlich dann schon eine höhere Leistung auf der Mittelspannung dann abzufragen. Und da gibt es natürlich prädestinierte Partner wie den Verbund, die da gut unterstützen können. Ansonsten vom Konzept her haben wir in den letzten Jahren eine recht lustige Genese gesehen. Ich kann mich erinnern, die ersten High-Power-Charger, die wir in Österreich installiert haben, in Wien, in Salzburg etc., waren auf Basis eines Satellitenkonzepts. Da ist quasi die Power-Unit, also die Leistungselektronik im Hintergrund, in einem Kasten, ja, verbaut, mehr oder weniger, und ein schmaler Dispenser am Vordergrund, wo wirklich der Ladestecker ist. Mit der Zeit hat sich das weiterentwickelt auf sogenannte Compact Charger. Das heißt, man hat die gesamte Leistungselektronik und das Thema Stecker und Kommunikation und Display in ein Gerät verpackt. Ja. Compact, ein Compact Charger, hat den großen Vorteil, dass das relativ leicht aufbaubar war. Mittlerweile sieht man aber, dass natürlich das Leistungsspektrum auch stärker auseinandergeht. Ich habe Fahrzeuge, die laden nach wie vor so um die 100 Kilowatt. Ja. Es gibt aber mittlerweile schon Fahrzeuge, die bis zu 240, 260, 280 kW laden können. Und da hat natürlich dieses Satellitenkonzept wieder den Vorteil, ich kann die Power-Elektronik wieder in den Hintergrund schieben, ja, und ich kann die Last da besser steuern und kann dem Fahrzeug, das nehmen kann, ganz, ganz viel Leistung geben und daneben Fahrzeugen, die weniger Ladeleistung brauchen, dann auch weniger Leistung zuteilen. Hat auch den großen Vorteil, beispielsweise in Umgebungen, wo es ein bisschen rauer zugeht, ja, dass ich dann die sensible Leistungselektronik in den Hintergrund schieben kann. Ich gebe da ein Beispiel, wir haben einige Kunden in der Müllentsorgung, ja, also im Recycling-Business, da wo es wirklich quasi zur Sache geht, wo Müll be- und entladen wird, da wird auch in einer ganz schlanken Lösung mit unserem Charging Pillar auch geladen. Und die Power-Elektronik ist dann wirklich 50 Meter weiter weg beim Bürogebäude gut und gesichert, weg von Staub und Schmutz und Müllfahrzeugen, die anfahren können. Das sind genau die Konzepte, die man dort differenzieren kann. Die DC Wallbox ist natürlich dann eine niedrige Eintrittsschwelle. Wir haben es ein bisschen als Fuß in der Tür von AC zu DC ganz gern genannt. Ist ähnlich zu montieren wie eine AC Wallbox an der Wand oder auf einem Standfuß. Hat niedrige Ladeleistungen, aktuell in unserer neuen Generation 40 kW beispielsweise. Und ist etwas niederschwelliger zu installieren als ein 300, 400 kW Charger und bietet damit einen guten Lückenschluss eigentlich zwischen einer AC Wallbox und einer DC- oder HPC-Ladelösung.
Und wie steht es jetzt um die langfristige Wirtschaftlichkeit der DC-Ladepunkte?
Ja, das hängt immer von der Auslastung ab natürlich. Ja, und ich glaube, da ist auch der spannende Punkt, dass ich da als Betreiber oder als der, dem die Ladeinfrastruktur gehört, den richtigen Sweet Spot treffe. Ja, welche Nutzer habe ich in der Umgebung? Was brauchen die? Und was sind sie bereit zu zahlen am Ende des Tages? Also einen 300 kW Charger stehen zu haben in einem Apotheke, wo ich schnell reingehe und mir meinen Hustensaft kaufe, ist wahrscheinlich nicht der richtige Punkt. Ja, aber eine AC Wallbox auch nicht. Also da jetzt genau den Mittelweg zu finden, wo der Kunde wirklich bereit ist zu zahlen und wo die Verweildauer auch mit der Ladeleistung zusammenpasst, das ist wahrscheinlich genau der richtige Punkt. Und was dazu kommt, ist natürlich auch die Customer Experience. Der Kunde muss einfach ein gutes Ladeerlebnis haben und muss da wirklich auch einfach und sicher und komfortabel laden können.
Es hört sich ganz danach an, als ob die DC-Ladelösungen zum Massenprodukt werden würden. Jedoch, damit ein Produkt zum Massenprodukt wird, muss es vor allem benutzerfreundlich sein. Es muss einfach zugänglich sein und last but not least sollte es standardisiert sein. Wenn wir jetzt da auf eure Produkte, auf eure Ladelösungen bei Keber blicken, welche Rolle nimmt da das Service und die intuitive Bedienung ein?
Also ich glaube, wir haben jetzt eine Phase hinter uns, wo es primär darum gegangen ist, dass die Ladeinfrastruktur funktionieren muss. Ja, kann man zurückerinnern, vor einigen Jahren war das noch gar nicht so sicher, dass das auch klappt, wenn ich mich wo anstecke und dann waren Kommunikationsthemen. Ich würde sagen, diese Phase ist im Großen und Ganzen vorbei. Man kann es wirklich darauf verlassen, wenn ein Ladepunkt funktioniert, ja, oder quasi online ist, dass der dann auch funktioniert. Ich glaube, jetzt sind wir in einer Phase, wo es in Richtung Convenience und Commodity geht, ja, wo man einfach das Ladeerlebnis nochmal vereinfacht, erweitert, ja, wo es da darum geht, dass man vielleicht auch mal ein Dach über den Ladepunkt baut, wo es darum geht, erkennbar über Beleuchtung oder andere Displays, was tut sich gerade, was bekomme ich da für eine Ladeleistung. Und für uns auch ein Thema, das uns auch stark beschäftigt, auch das Thema Preistransparenz, dann auf einen Blick zu erkennen, was kostet mich die Ladung dort am Standort. Da werden wir auch uns weiterentwickeln, ja, und auch unser Portfolio weiterentwickeln, da den Kunden wirklich Hilfe zur Hand zu geben, ja, um wirklich da proaktiv den Kunden an der Ladesäule, an der DC-Station zu unterstützen und durch den Prozess zu leiten. Im Idealfall funktioniert es einfach einstecken und alles ist gut. Und wenn einmal irgendwas nicht so klappt oder wenn ich mehr Informationen brauche, dann wirklich da in die Interaktion zu gehen. Und ich möchte ein Thema nur zusätzlich erwähnen, das uns wichtig ist, das ist das Thema Barrierefreiheit. Ja. Nicht jeder tut sich so leicht mit Ladekabeln und wenn man da wirklich halt eingeschränkt ist und mit beispielsweise einen Rollstuhl auch laden möchte, dann tut man sich da manchmal schon ziemlich schwer und da gehen wir ganz stark in die Richtung, hundertprozentiger Barrierefreiheit anzubieten.
Also wenn wir da jetzt nochmal auf DC und Massenprodukt eingehen, erstens bist du davon überzeugt, dass es das werden wird und zweitens, wenn DC-Ladelösungen zum Massenprodukt werden, was passiert mit den zahlreichen AC-Ladepunkten?
Also gleich als Spoiler vorweg, die werden nicht verschwinden, ganz im Gegenteil, sondern wir sind ganz klar überzeugt davon, dass AC und DC nebeneinander bestehen bleiben wird, definitiv. Weil es halt einfach auf beiden Technologien Vorteile, auch Nachteile natürlich gibt und weil es genau diese Ergänzung ist, um die es genau geht. Das heißt, zu Hause wird AC sehr, sehr flächendeckend bestehen bleiben. Ja, es wird Cases für DC-Wallboxen zu Hause auch geben in Zukunft und es wird auch im Flottenumfeld AC noch bestehen bleiben. Wir haben es bei unserem ersten Podcast schon besprochen. Wenn ich 8, 10, 12 Stunden im Büro bin, dann brauche ich DC in dem Ausmaß eigentlich nicht. Da brauche ich auch keine Geschwindigkeit, sondern es wird auch hier die Kombination sein. Und da sind wir stolz, dass wir jetzt in Österreich von 4 bis 480 kW eigentlich das ganze Portfolio noch dazu Made in Austria anbieten können. Und da kann man halt dementsprechend dann aus dem Baukasten wählen und kann beispielsweise einen Compact Charger hinstellen, daneben 10 Wallboxen. Ich kann das alles über den Compact Charger autorisieren, auch zahlen darüber. Und dann habe ich ja quasi die Ladelösung bei der Hand, die ich gerade brauche.
Du hast zuvor schon genannt, dass DC-Ladelösungen in Zukunft auch für den privaten Haushalt passend sein werden. Jetzt gibt es aber viele, viele AC-Ladepunkte in den privaten Haushalten und ich persönlich bin immer davon ausgegangen, 11 kW, maximal noch 22 kW und das ist schon genehmigungsbedürftig. Wie geht man jetzt mit einer DC-Ladestation zu Hause um? Und zweite Frage auch gleich im selben Satz, kann ich meine bestehende AC auf DC upgraden?
Ich fange mit der leichteren Antwort, mit der zweiten an, nein. Ein Upgrade ist so in dem Sinne nicht möglich. Ich glaube, wir haben es damals bei uns in der Produktion auch schon angesprochen, in der Folge rund um die AC-Wallboxen, dass gerade beim Thema bidirektionalem Laden sich die Zukunft noch entscheiden muss, ja, der Markt sich noch entscheiden muss, wohin da die Lösung geht. Der große Vorteil beim Thema DC, bidirektionales Laden, und das ist ja gerade natürlich zu Hause ganz ein spannendes Thema, wenn ich sage, ich kann meine PV-Anlage stützen damit oder einen Inselbetrieb, einen blackoutfähigen Betrieb damit fahren. Da ist natürlich der ganz große Vorteil, dass da eine DC-Wallbox eigentlich wie ein PV-Wechselrichter agiert. Ja, das heißt, alles das, was da die Netzanforderungen angeht, die sogenannten Grid-Codes, erfüllt da diese DC-Wallbox, die bewegt sich nicht, die bleibt in deinem Zuhause und dein Netzbetreiber weiß ganz genau, das ist die Wallbox, die diese Kriterien erfüllt und das passt. Beim AC-bidirektionalen Laden ist das eine Spur weit anders. Da ist es das Auto selber, das die Grid-Codes, die Netzanforderungen erfüllen muss. Und das ist natürlich der spannende Aspekt, weil ein Auto bewegt sich und du bist jetzt vielleicht zu Hause in Österreich und lädst dort, bist aber dann eventuell die Woche drauf in Italien auf Urlaub und möchtest dort auch bidirektional laden und musst damit dann auch gewährleisten, oder vielleicht nicht du, aber zumindest dein Auto, dein OEM, dass dementsprechend das Auto auch dort die Netzanforderungen erfüllt. Und das ist noch eine Spur weit die Herausforderung dahinter. Und da ist in gewissem Maße die Fantasie da, dass auch DC-Wallboxen zu Hause in Zukunft zum Einsatz kommen, weil man da damit diesen regulatorischen Teil sich ersparen kann sozusagen. Die Herausforderung, die derzeit noch besteht, ist, dass das eine relativ aufwendige Technologie zu Hause ist. Du hast die Leistung schon angesprochen. Ich brauche natürlich keine 40 kW zu Hause, sondern da reichen auch hier 22 oder 11 kW. Aber natürlich die Komplexität einer DC-Wallbox ist wesentlich größer und auch dementsprechend tiefer. Und auch der Kostenpunkt höher. Und da wird es einfach der Markt dann mit der Zeit finden, ist es uns möglich, unseren Technikern hier in Linz, in Oberlienz, in Kötschach, überall dort, wo wir unsere Entwicklungsstandorte haben, da wirklich das Produkt so zu optimieren, dass das auch so günstig wird, dass es für dich am Ende des Tages auch spannend ist, zu Hause zu installieren. Ich würde einfach sagen, am Ball bleiben, ja, dranbleiben, was wir bei Keber so noch vorhaben. Und wir werden schon sehen, ob wir in Zukunft dann noch das eine oder andere Schmankerl parat haben, was DC-Wallboxen zu Hause betrifft.
Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, erinnere ich mich jetzt an November 2022, als ChatGPT, die neue KI, damals mal so kurz die Weltherrschaft übernommen hat. Künstliche Intelligenz hat uns seither nicht losgelassen, ganz im Gegenteil, sie zieht sich durch alle Bereiche, so auch in der Elektromobilität, zumindest in der Zukunft. Welche Rolle wird denn deiner Meinung nach die KI in der Elektromobilität spielen? Und was kann eine smarte Ladestation, eine smarte Ladelösung von morgen alles?
Ich glaube, da gibt es zig Facetten. Es gibt nicht den einen Anwendungsfall, sondern sehr, sehr viele. Ich glaube, die zwei spannendsten aus unserer Perspektive sind einerseits im Hintergrund, in der Technik. Ja, da geht es ganz stark um Uptime. Ja, und das Thema Predictive Maintenance gibt es schon seit vielen, vielen Jahren. Bedeutet im Prinzip, dass der Betreiber, der CPO, ChargePoint Operator, möglichst früh erkennen muss und soll, wenn sich was tut auf der Ladestation, wenn die serviciert werden muss, wenn eine Filtermatte getauscht werden muss oder wenn sich ein Fehler anbahnt oder wenn der Fehler schon eingetreten ist, den super schnell zu interpretieren und schnell zu beheben, dass du ganz schnell auch wieder laden kannst, wenn es soweit ist. Auf der anderen Seite sehen wir bei KI auch eine Möglichkeit, den Kunden stärker zu unterstützen. Wir haben jetzt beispielsweise Systeme, wo es 24/7 Hotlines bei den Betreibern gibt. Auch wir als Hardwarehersteller haben eine Notfall-Hotline für unsere Kunden, um sie dort zu unterstützen. Aber natürlich ist es für den Kunden viel angenehmer, vor Ort angesprochen zu werden. Und da haben wir eine Lösung präsentiert, wo wir unsere Kompetenz aus dem Thema KI heraus auf die Ladestation bringen und da in einem Multisprachenkonzept, nicht jeder spricht Deutsch, der an der Ladesäule lädt, also sprich mit vielen, vielen Sprachen, den Kunden anleiten und wirklich durch den Ladevorgang leiten. Ich habe es vorher schon erwähnt, das Thema Preistransparenz ist ein ganz ein heißes. Wir sind natürlich von der Tankstelle sehr stark verwöhnt, dass da irgendwo an einem Totem der Preis steht. Ja. Das ist in der E-Mobilität ein bisschen anders mit doch noch vielen Ladekarten, die herumschwirren, mit Direct Payment, Plug and Charge, Auto Charge. Da hat es in vorigen Folgen schon einiges an Content gegeben. Und da wirklich dann den Nutzer anzuleiten und zu sagen, zeig mir deine Ladekarte und ich sage dir, wie viel die Ladung hier kostet, das sehen wir als ganz, ganz wichtigen ersten Use Case da aus der KI-Perspektive heraus.
Zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs würde ich dir sehr gerne eine persönliche Frage stellen. Und zwar, was bedeutet es für dich aus eigener Kraft, die Mobilitäts- und Energiewende voranzutreiben?
Ich glaube, genau der Punkt der spezifischen Use Cases, ja, dass man halt da ganz, ganz speziell, je nachdem, wo man welche Möglichkeit hat zu laden, die richtige Lösung findet, das ist das Spannende dran. Ich bleibe wieder beim Tankstellenvergleich. Wir kennen es halt, wenn das Auto leer war, dann sind wir irgendwo hin tanken gefahren und haben halt je nachdem, was das Börsel hergibt, dann das reingetankt oder vollgetankt. Die Perspektive gibt es nicht mehr in der E-Mobilität, sondern ich kann mich überall dort anstecken, wo ich gerade eine Möglichkeit habe. Das braucht es auch in Zukunft für das Thema bidirektionales Laden, dass ich möglichst oft mit meinem Fahrzeug am Stromnetz hänge, um da die Flexibilität zu liefern. Und das ist der Gedanke, der mich persönlich so inspiriert, dass ich da je nachdem, wo ich gerade bin, sei es auf der Autobahnraststätte sozusagen oder bei mir zu Hause im Büro oder am Supermarkt, im Kino oder beim Restaurantbesuch, dass ich überall dort halt dann den richtigen Use Case vorfinde, das Auto so steckt, dass ich dann die Ladeleistung bekomme, die ich brauche und damit ein integriertes System habe, wo ich dann wirklich ein tolles Nutzererlebnis habe und Teil des Strommarkts werde in Zukunft und Teil damit auch der Energiewende.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Stefan.
Danke dir.
Zusammenfassend lässt sich sagen, die C-Ladelösungen sind der Schlüssel für die Elektromobilität, vor allem im professionellen Bereich. Sie ermöglichen ultraschnelles Laden, flexible Infrastruktur und dank smarter Technologien, wie wir zuletzt gehört haben, passt sich die Ladelösung auch an die Nutzerinnen und Nutzer an. Herzlichen Dank fürs Gespräch nochmal, Stefan. Herzlichen Dank auch an alle Zuseherinnen und an alle ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei What Goes On. Thank you.